Und zwar wird uns Herr Professor Willkommen etwas über optimiertes Bauen erzählen. Herr Professor Willkommen ist auch von der Fachhochschule in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Herzlichen Dank. Ich freue mich über Ihr Interesse und ich will versuchen, das hauptsächlich mit Dias Ihnen vorzuführen in relativ kurzer Zeit, was wir tun können, um Energie einzusparen durch die Architekturplanung. Ich bin selber von Beruf Architekt und Hochschullehrer hier an der Fachhochschule und möchte Ihnen einfach an Beispielen von traditioneller Architektur, aber auch von moderner Architektur zeigen, wie die zwei wichtigsten Energiequellen, die wir haben, nämlich einmal die Sonne, die ja kostenlos ist und für uns auf die Erde scheint, und zum anderen aber auch unsere Intelligenz, die uns zur sparsamen Energieverwendung bringen kann, ausgenutzt werden können. Es wurde eben die Frage hier vorne gestellt, was passiert denn, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten wollen, müssen wir die dann alle durch Windkraftwerke ersetzen? Das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass wir sagen, wir gehen weiter immer so verschwenderisch mit Energie um, wie wir das heute tun, sondern wir müssen auch da ansetzen und sagen, eine unserer wichtigsten Energiequellen ist die Energiesparsamkeit bzw. das intelligente Vorgehen. Und dazu einfach nur ein Wort noch und dann gehe ich in so eine lockere Folge von Dias hinein. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir vor 20, 25 Jahren ein Haus mit einer Menge Energie beheizt haben, die heute bei gut gedämmten und gut geplanten Häusern ausreicht, um etwa 10 Häuser zu beheizen, dann sehen Sie daran, was so für Sprünge möglich sind. Wir haben also in früherer Zeit noch viel, viel verschwenderischer mit Energie geheizt und warmes Wasser erzeugt. Und das können wir genauso wie beim Automobil natürlich auch bei der Bauplanung tun. Wir können von vornherein so planen, dass wir hinterher mit viel, viel weniger Energie auskommen und dass wir die Sonne nutzen. Und dann kommt noch ein dritter Aspekt. Ich habe also drei Teile gemacht. Einmal das klimagerechte Bauen, das bedeutet mit wenig Energie auskommen. Die Solararchitektur, das bedeutet die Sonne nutzen in der Architektur. Und das dritte, die energiesparende Baukonstruktion, denn für Baustoffe braucht man auch Energie, um sie herzustellen. Und da gibt es einige, die brauchen unheimlich viel Energie. Viele Kunststoffe gehören dazu, bei den Wärmedämmstoffen zum Beispiel Polyurethan. Und dann gibt es andere, die brauchen sehr, sehr wenig Energie. Da gehören auch viele nachwachsende Rohstoffe dazu, wie zum Beispiel Holz oder wie zum Beispiel auch Papier. Und wenn Sie aus Altpapier Dämmstoff machen, dann stecken Sie da viel, viel weniger Energie rein, als wenn Sie zum Beispiel aus Kunststoffen Dämmstoffe machen. Auf sowas möchte ich eingehen. Sie sehen also hier als erstes das optimale Beispiel für klimagerechtes Bauen. Die Eskimos, sie hatten nichts anderes als Schnee zur Verfügung und es ist ihnen tatsächlich gelungen, durch einen sehr kompakten Bau mit viel innerem Volumen und wenig äußerer Fläche, die Wärme abstrahlt nach außen hin, sich am Leben zu halten, nur mit ihrer Körperwärme den Innenraum dort zu beheizen. Weiter bitte. Wenn Sie jetzt weiter nach Süden gehen, wir gehen einfach mal so die Klimazonen durch, dann sehen Sie also hier zum Beispiel an einer traditionellen Bauweise in Schleswig-Holstein, dort ist ein Hauptproblem winterliche kalte Winde, die das Gebäude auskühlen. Da hat man also weit runtergezogene Dächer, wo auch das Wasser prima abläuft, hat ein dickes Paket von Schilfrohr, redgedeckte Häuser, sind in diesen Breiten in Dänemark und hier in Norddeutschland eine übliche traditionelle Architektur. Und das ist eine ausgezeichnete Wärmedämmung. Weiter bitte. Jetzt gehen wir, ich glaube, die können wir ein bisschen schärfer machen noch, die Dias, wenn sie oben am Projektor, Herr Puls, ja, klasse, prima, dankeschön. Jetzt gehen wir also in ganz Riesenschritten nach Süden. Sie sehen also hier aus einem griechischen Dorf so eine schöne Gasse. Dort gibt es jetzt ganz andere Energieprobleme. Dort ist Sonnenenergie im Sommer im Übermaß vorhanden. Es wird eigentlich zu heiß. Da muss man auch an Sonnenschutz denken, denn sonst müsste man jetzt wieder mit Kühlanlagen arbeiten, also zum Beispiel mit einem Ventilator es sich angenehm machen oder sogar mit einer Klimaanlage, die auch unendlich viel Energie verbrauchen kann, arbeiten. Und dort ist traditionell einfach das gegenseitige Beschatten der Gebäude eine gute architektonische Methode. In diesen Gassen ist es kühl. Und wenn die Gebäude sich gegenseitig nicht ausreichend beschatten, dann können Sie dazu also noch zum Beispiel solche Rankpflanzen nehmen. Und in diesem Falle ist das sogar Wein, da wachsen sogar noch Weintrauben dran. Also eigentlich geniale Energiespartechnik und eine sehr schöne Architektur. Weiter bitte. Und wenn wir nochmal in großen Schritten weiter nach Süden gehen, dann stellen wir zum Beispiel in so einer Architektur mitten in der Sahara fest, im Saab in Algerien ist das, dass die Gebäude ganz eng zusammengerückt sind und dass sie jetzt gar nicht mehr auf ihrer Außenseite irgendwie Fenster haben, sondern dass sie in der Mitte einen engen, beschatteten Innenhof haben und zu diesem Innenhof hin sind die Räume orientiert und damit gelingt es den Bewohnern seit Jahrhunderten in diesen Oasensiedlungen ohne Klimaanlagen und ohne Ventilatoren, also ohne Energieverbrauch, ihre Gebäude kühl zu halten. Wenn wir weltweit denken und wenn wir Architekten ausbilden, dann werden die sowieso nicht alle in den nächsten 20, 30 Jahren in Deutschland arbeiten. Dann müssen wir auch bei der Kühlenergie den Energieverbrauch senken und solche Strategien anwenden. Weiter bitte. Und so auf diese Art und Weise geschickte klimagerechte Architektur ist es möglich, mitten in der Wüste ein Beispiel von Fruchtbarkeit, wie Sie das hier sehen, zu erzeugen. Da stellen zum Beispiel die Gebäude selber bei so einer Wüstensiedlung außen herum einen Witterungsschutz dar. Da können also die heißen Sandwinde oder Sandstürme nicht ins Innere hinein. Und im Inneren eines solchen Schutzringes aus Gebäuden können Sie dann was anpflanzen. Als erstes mal Dattelpalmen beispielsweise. Und diese schützen wiederum ganz im Inneren die Felder, Hirsefelder, Weizenfelder und dergleichen. Also das ist ein super Beispiel für klimagerechte Architektur. Sie sehen, dass außen drumherum die Wüste ist, da ist also überhaupt nichts, da wächst nichts und hier mittendrin ist also eine ausgesprochene Fruchtbarkeit. Das alles kann man ohne zusätzliche Energie, ohne dass man da jetzt also wahnsinnig kühlen müsste oder unheimlich viel bewässern müsste, denn Wasser ist auch nicht da, durch klimagerechte Architektur erreichen. Weiter bitte. Und wenn wir jetzt noch weitergehen in die tropischen Zonen, in die Äquatorialzonen, dann ist dort ein wichtiges Kühlmedium der Wind. Menschen, die in feuchttropischem Klima leben, sind darauf angewiesen, dass sie über eine gewisse Luftbewegung ihren Körper kühlen können. Deswegen sind also die Häuser auch sehr offen, da gibt es also große Öffnungen. Da darf zwar die Sonne nicht direkt hineinscheinen, aber da soll immer ein Luftzug durchziehen. Sie wissen selber, wenn es so sehr feuchtwarm ist, wie angenehm es ist, wenn es dann einen leichten Luftzug gibt. Aus diesem Grunde wurde zum Beispiel auch die Hängematte erfunden. Wenn die Luft selber steht, kann man in der Hängematte liegend, dadurch, dass man hin und her baumelt, etwas Luft über den Körper streichen lassen und das kühlt sehr schon. Typische Tropentechnik kann man auch klimagerechtes Bauen auf diese Art und Weise machen. Weiter bitte. Um das nochmal zu unterscheiden, man spricht ja bei Häusern auch von der dritten Haut des Menschen. Der Mensch hat eine biologische Haut, seine eigene, die zweite Haut ist seine Kleidung, die dritte Haut ist sein Haus. Wenn Sie sich die Kleidung angucken, können Sie daraus auch viel lernen für klimagerechte Architektur. In diesen trockenheißen Wüstenzonen sind die Menschen darauf angewiesen, sich sehr stark zu verhüllen. Das tun sie nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch aus klimatischen. Sie würden sonst sehr, sehr stark austrocknen. Sie haben dort Temperaturen, die am Tag über der menschlichen Körpertemperatur liegen, also durchaus 40 Grad oder 45 Grad sein können. Wenn Sie dann noch warme Luft am Körper vorbeistreichen lassen, würde dieser Körper sich sehr stark erwärmen und austrocknen. Und das verhindert man, indem man ihn in Tücher einhüllt. Also die zweite Haut und die dritte Haut, diese geschlossenen Gebäude mit den ganz kleinen Öffnungen, sind da sehr ähnlich. Weiter bitte. Wenn Sie jetzt in die feuchten Tropen schauen, wie zum Beispiel in der Südsee oder Äquatorialafrika, müssen Sie genau das Gegenteil machen. Da müssen Sie sich so wenig Kleidung wie möglich anziehen. Da müssen Sie Ihren Körper möglichst weit jeder Luftbewegung aussetzen, damit sie eben dort gekühlt werden können. Denn dort ist es nicht trocken, sondern sehr feucht. Und dann empfindet man schon eine Temperatur, die noch unter der Körpertemperatur liegt, also schon eine Temperatur von 30, 32 Grad als unerträgliche Hitze, wenn Sie dabei 90% Luftfeuchte haben oder sogar noch höher. Und dann hilft also nur Luftbewegung, das heißt, da müssen Sie sich so weit wie möglich ausziehen, während Sie in den trockenheißen tropischen Regionen sich sehr stark verhüllen müssen. Das ist also ganz interessant, weil die Bauten auch ähnlich sind. Die Bauten müssen dann so weit wie möglich geöffnet werden, damit sie durchlüftet sind. Weiter bitte. Das ist also ein schönes modernes Beispiel für solchen tropischen Bau, der ohne zusätzliche Energie gut gekühlt wird, einfach durch Luftbewegung. Weiter bitte. In diesem Falle kommen wir jetzt mal wieder nach Europa zurück. Fängt es schon an, dass wir Wärmebewahrung betreiben. Kostenlose Wärmedämmung zum Beispiel wird in der traditionellen Architektur der Schweiz genutzt durch Schnee. Wenn es da ein halbes Jahr lang in solchen höheren Berglagen schneit und dort Schnee auf dem Haus liegt, dann dämmt dieser Schnee sehr gut, ganz ähnlich wie bei einem Eskimo-Iglu. Das ist die Nordseite, wo das Haus sonst stark auskühlen würde. Weiter bitte. Auf der Südseite desselben Hauses, sehen Sie jetzt, das liegt am Hang, sind hier ganz viele Fenster angeordnet. Das ist sogar ein Wintergarten, dahinter gibt es nochmal Fenster und hier auch Fenster, sodass die tiefstehende Wintersonne tief in dieses Haus hineinscheinen kann und man die kostenlose Sonnenenergie benutzt, um das Haus mit zu erwärmen. Das nennt man passive Sonnenenergienutzung. Wenn ich ohne irgendwelche Apparate, ohne irgendwelche Maschinen, ohne Kollektoren oder ohne Solarzellen die Sonne direkt nutze, nennt man das passive Sonnenenergienutzung. Weiter bitte. Das hier ist ebenfalls in der Schweiz eine modernere Form der gleichen Art und Weise. Hier sind Häuser auch an den Hang gebaut, nach Süden offen. Die Wintersonne, die tiefstehende Wintersonne kann schön tief in das Haus hinein und kann es mit beheizen. Im Sommer klappt man das alles auf, sodass sich das nicht überheizt, dass es also nicht zu heiß wird. Weiter bitte. Auf der Rückseite desselben Gebäudes sehen Sie, das ist ganz an den Hang herangebaut. Und da hat man dann ein sehr dickes Paket als Grasdach, also aus Erdreich und Gras genommen, als Wärmedämmung nach hinten hin, weil die Nordseite sonst zu stark auskühlt. Eine sehr intelligente Art zu bauen, spart viel Energie. Traditionell geht man mit diesen Grasdächern zum Beispiel in Island und in Skandinavien genau den gleichen Weg. Man packt also Gebäude in ein dickes Paket von Erde und Gras ein, damit sie nicht zu stark auskühlen. Weiter. Nun ist es wichtig, in den etwas sommerheißeren Ländern auch das zu viel an Sonne zu verhindern. Dies ist ein Beispiel aus Arizona. Dabei sehen Sie, dass dort ein Sonnenschutz angebracht wird, der im Winter auch wieder abgenommen werden kann. Das Gebäude orientiert sich sehr stark zum Süden. Im Sommer ist also durch diese hölzernen Lamellen die Sonne, die ja hoch steht, im Sommer ausgeschlossen und es ist innen schön schattig und kühl. Und im Winter werden die dann im Oktober so etwa abgenommen, diese Sonnenschutzjalousien, und dann kann die Sonne sehr tief hineinscheinen und es gelingt bei diesem Gebäude tatsächlich, das ausschließlich mit Sonnenenergie über den ganzen Winter zu kriegen und nicht zusätzlich heizen zu müssen. Wir haben dann schwere, speicherfähige Lehmwände in diesen traditionellen Bauten, das können auch Ziegelsteinwände sein, die sich langsam erwärmen und die Sonnenwärme speichern. Weiter. Zum Thema Wärmedämmung komme ich also jetzt. Da hatte ich schon gesagt, auch da kann man viel Energie oder wenig Energie reinstecken. Dies ist also zum Beispiel ein Wärmedämmstoff, der aus alten Zeitungen gewonnen wird. Und das wird also so gemahlen und aufgeflockt, nennt man das. Und gibt auch einen ausgezeichneten Wärmedämmstoff. Und der ist relativ preiswert von dem Energieinput, den ich da reinstecke. Auch so kann man Energie sparen beim Bauen. Und es hilft dann selbstverständlich, Wärmedämmstoffe, die Heizenergie im Gebäude zu halten, die Wärme im Gebäude zu halten und nur langsam abfließen zu lassen. Deswegen kann man heute moderne Häuser mit einem Bruchteil der Heizenergie beheizen, wie wir das vor 20, 25 Jahren mussten. Weiter bitte. Aber die Wärmespeicherung in Gebäuden ist je nach Klimazone eventuell auch wichtig. Wärme speichern tun schwere Baustoffe. Hier habe ich mal einen sehr fantasievollen Innenraum aus Lehmziegeln genommen. Auch heute ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dem Lehm als Baustoff wieder eine gewisse Bedeutung beizumessen. Nicht so, dass wir jetzt alles, was wir aus Beton machen, aus Lehm machen und sowas wie dieses Kongresszentrum hier wird man sicher nicht aus Lehmsteinen herstellen. Aber der Lehmziegel hat die folgende gute Eigenschaft, er wird mit sehr, sehr wenig Energie hergestellt, weil man ihn nicht brennen muss. Also die Brennenergie ist schon mal eingespart, man kann ihn sozusagen an der Sonne trocknen und dann gibt er trotzdem ganz gute Eigenschaften ab. Er ist allerdings nicht wasserfest, also ist er witterungsgeschützt einzusetzen oder im Innenraum einzusetzen und gibt einen guten Wärmespeicher ab. Also es gibt tatsächlich inzwischen wieder Projekte, wo auch bei modernen Bauvorhaben wieder Lehmkonstruktionen eingesetzt werden. Wenige bisher, aber ich denke, das wird sich weiterentwickeln. Weiter bitte. Zur passiven Sonnenenergienutzung gehören sogenannte Wintergärten. Man nutzt also dort den Treibhauseffekt positiv. Was Treibhäuser für Pflanzen tun, kann man natürlich auch im Winter für die Menschen tun. Wenn die Sonne durch eine Glasscheibe hindurch scheint, dann erwärmt sie auf der Hinterseite, das haben Sie alle sicher schon mal gespürt, sehr stark den Raum. Und diese Wärme fließt nur noch sehr geringfügig durch dieselbe Scheibe wieder ab. Es hat dort eine Umwandlung von kurzwelliger Lichtstrahlung in langwellige Wärmestrahlung stattgefunden. Und diese Wärmefalle, wie manche Leute es auch nennen, nennt man den Treibhauseffekt und den nutzt man bei Wintergärten. Nun muss man vorsichtig sein, dass sich die im Sommer nicht überheizen, denn hier kann es auch im Sommer sonst sehr, sehr heiß werden in solchen Wintergärten. Also man muss sie dann öffnen können oder beschatten können. Bei diesem traditionellen Beispiel steht ein Baum davor, der wird im Sommer Laub haben und so werden sie also schon mit Hilfe der Natur einen wunderbaren Kreislauf haben. Im Winter scheint die Sonne durch, im Sommer beschattet dieser Baum den Wintergarten. Weiter bitte. Aktive Nutzung der Solarenergie kann zum Beispiel durch Sonnenkollektoren passieren. Die hier sind natürlich nicht schön architektonisch integriert. Da müssen wir Architekten noch dran arbeiten. Ein Campingplatz in Frankreich. Wenn Sonne auf einen solchen Kollektor scheint, geht sie auch durch die Glasscheibe. Da entsteht dann auch wieder ein Treibhauseffekt. Auf der Rückseite ist eine dunkle Metallplatte, in der zirkuliert Wasser und das wird sehr, sehr schön heiß. Das kühle Wasser kommt hier unten rein und das warme kommt da oben raus und dann können Sie da duschen. Das ist das simpelste Prinzip. Weiter bitte. Wenn Sie das Ganze etwas integrierter machen wollen, das sind so einige Projektbeispiele aus unserem Büro, dann können Sie versuchen, dort das gut in Häuser einzufügen, sodass die Leute das nicht als technischen Fremdkörper wahrnehmen und dann nicht sagen, ach, da kommt so eine hässliche Architektur über Reis, sondern dass das also wirklich eine interessante Angelegenheit wird. Und Sie können auch kombinieren, hier haben wir also beispielsweise mal einen solchen Wintergarten kombiniert mit einer Photovoltaikanlage. Unter dem Begriff Photovoltaik versteht man Solarzellen, also das Umsetzen von Licht in Strom. Photo steht für Licht und Volt oder Voltaik für Strom. Und wenn Sie aus Licht Strom machen, also aus Sonnenlicht Strom machen, spricht man Photovoltaik, das macht man mit Solarzellen, das wird Ihnen der Herr Moret gleich noch im Einzelnen erläutern. Und auf diese Art und Weise haben wir versucht, das ein bisschen architektonisch zu integrieren, sodass also auch einigermaßen ansehbare, schöne Gebäude dabei herauskommen. Da gewinnen Sie mit diesem Gebäude jetzt tatsächlich Sonnenenergie. Sie machen Ihr Gebäude zu einem kleinen Solarkraftwerk und produzieren Ihren eigenen Strom. Überschüssigen Strom geben Sie ins Netz und wenn Sie im Winter zu wenig Sonne haben, müssen Sie sich selbstverständlich in unseren Breiten hier dann doch aus dem Netz auch wieder bedienen. Weiter bitte. Es gibt auch andere Projekte, die wir da im Laufe der letzten 10 Jahre realisiert haben. Das war also ein sehr schönes Bauvorhaben, was wir auf der Hannover Messe 1988 hingestellt haben. Das ist eine Solartankstelle. Dort werden Elektrofahrzeuge, Sie sehen da unten natürlich auch schon ein bisschen eine Schleichwerbung für den Batteriehersteller. Da werden also Elektrofahrzeuge betankt mithilfe dieser Turmstruktur, auf der Solarzellen angebracht sind. Das hat 10 Jahre lang ausgezeichnet funktioniert auf der Messe. Es funktioniert auch weiter. Bloß diese Solartankstelle ist jetzt umgesetzt worden in eine Wohnsiedlung mit einem solaren Fahrdienst in Hameln im Rahmen eines Expo-Projektes für die Expo 2000. Also solche Ingenieurbauwerke gehören auch mit zur Solararchitektur und sind natürlich sehr, sehr interessant und leisten auch wiederum jedes einen kleinen Beitrag dazu, von schädlicheren Stromproduktionen wie zum Beispiel Kernenergie runterzukommen und die nach und nach zu ersetzen und gleichzeitig aber natürlich auch Energie einzusparen. Weiter bitte. Nun komme ich zu den Baumaterialien als letzter Teil und möchte Ihnen in den letzten 5 Minuten noch was zum energiesparenden Konstruieren von Bauwerken sagen. Wir wissen ja jetzt, wie man sie klimagerecht baut und damit wenig Energie verbraucht, wie man Solaranlagen wie Kollektoren und Generatoren aus Solarzellen integrieren kann. Und nun wollen wir auch noch dafür sorgen, dass wir mit möglichst wenig Energie die Materialien produzieren, die wir zum Bauen brauchen. Nachwachsende Rohstoffe ist so ein Stichwort, also Baumaterialien, die selber wachsen. Das ist für uns hauptsächlich das Holz, in diesem Falle mal Bambus, aus dem eine schöne Brücke entstanden sind. Die wachsen mit Hilfe der Sonnenenergie. Herr Moret hat das auch schon gesagt, genau wie unsere Nahrung. Auch da steckt die Sonne wieder dahinter und die Sonnenenergie ist für uns tatsächlich kostenlos. Und insofern haben Sie da natürlich auch Niedrigenergiebaustoffe, in die Sie nicht selbst produzierte fossile Energie reinstecken müssen. Bambus hat natürlich hauptsächlich in tropischen Regionen seinen Einsatzbereich, aber diese Brücke hat tatsächlich in der Nähe von Stuttgart auch gestanden im Rahmen einer Landesgartenschau. Und man kann aus Bambus noch eine ganze Menge mehr machen, als direkt nur die Rohre verwenden. Es gibt inzwischen Bambusparkett beispielsweise, aber man kann selbstverständlich auch aus den Fasern Dämmstoffe machen und alles Mögliche. Weiter bitte. Holz ist für uns der hauptsächliche Rohstoff, der nachwächst, mit wenig Energie einzusetzen ist. Und ich habe extra mal eine sehr moderne Holzkonstruktion hier gezeigt, um Ihnen zu sagen, dass das also nicht alles so rustikal und müsli-mäßig und so mit ruppigen Brettern und wie so eine alte Bauernkarte aussehen muss. Wenn wir von Holzkonstruktionen sprechen, dann sind das heutzutage auch wirkliche Hightech-Konstruktionen, die auch immer weiterentwickelt werden, wo Sie also mit möglichst wenig Holz sehr große Spannweiten überbrücken können und etwas tun können, was Sie also bisher hauptsächlich mit Stahl oder mit Beton gemacht haben. Weiter bitte. Andere nachwachsende Rohstoffe sind zum Beispiel sehr viele verschiedene Gräser, mit denen im Moment auch weitere Bauteile entwickelt werden. Dieses ist also zum Beispiel sogenanntes Elefantengras, also ein sehr schnell wachsendes Gras, was nicht nur in tropischen Regionen wächst, aus denen Sie also Bauplatten und Wärmedämmstoffe machen können. Das sind alles Dinge, die sind in der Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten. Dafür fängt nun nach und nach an, eine Marktreife zu entstehen. Auch das nachwachsende Rohstoffe mit wenig Energie produziert. Bitte, weiter. Und dann gibt es natürlich für jedes Bauwerk irgendwann ein Ende der Lebensdauer, entweder weil man dieses Bauwerk nicht mehr nutzen kann oder an diese Stelle etwas anderes stellen will oder weil es tatsächlich technisch nicht mehr nutzbar ist oder von selber umfällt. Das Letzte ist in den seltensten Fällen so. Also oftmals werden Bauwerke abgerissen und damit sie dann nicht einfach zu Abfall werden, sondern diese Rohstoffe wieder genutzt werden können, wurden Recyclinganlagen entwickelt. Dieses ist ein sehr kleiner Recyclingbrecher, den Sie auf einer Abbruchbaustelle benutzen können, um daraus wieder Zuschlagstoffe für neue Baumaterialien, also für neuen Beton machen zu können. Da können Sie also beispielsweise dann die Zuschlagstoffe beim Beton machen etwa 80% der Masse aus, können Sie also diese Baustoffe wiedergewinnen und durch Recycling mehrfache Kreisläufe durchlaufen und auf diese Art und Weise natürlich auch sehr sparsam umgehen. Sie sparen Rohstoffe und Sie sparen die Energie für die Neuherstellung von Baustoffen. Weiter bitte. Das hier ist zum Beispiel so ein Bauwerk, da konnte ich die Projektleitung für den Einsatz von Recyclingbeton machen. Das ist der Neubau der Bundesstiftung Umwelt, vor einigen Jahren in Osnabrück erstellt, ein Verwaltungsbau. Da wurden tragende Wände aus Recyclingbeton gemacht. Auf diese Art und Weise haben Sie also einen mehrfachen Kreislauf von Baustoffen. Weiter bitte. So sieht das Bauwerk im fertigen Zustand aus, also diese Betonwände sind nach außen dann mit einer sehr transparenten Fassade verkleidet worden, damit ich möglichst viele Arbeitsplätze dort mit natürlicher Belichtung versehen kann und möglichst wenig das Licht anschalten muss. Das ist natürlich auch in einer Architektur, die sich da so um die Bäume drumherum schwingt und in diesem Falle sehr viel Arbeitsplätze an die natürliche Belichtung, an die Fenster rankriegt, auch ein Mittel zur Energieeinsparung. Möglichst wenig künstliches Licht, viel natürliches Licht. Weiter bitte. Dort ist auch eine Photovoltaikanlage obendrauf, die Strom produziert übrigens. So, der Baustoff Leben ist also nicht ganz so out, wie man sich vielleicht denken mag. Dieses Bauwerk steht seit 1826 in Weilburg an der Lahn, steht auch heute noch, hat ausgezeichnete Innenraumqualitäten und besteht aus 70 cm dicken Lehmwänden unten, die nach oben dann etwas schmaler werden und immer noch 40 cm dick sind. Damals hatte man Holzknappheit, da wurde die Energie knapp und konnte nicht mehr zu vertretbaren Preisen Ziegel brennen, weil das Holz alles abgeholzt war und für industrielle Zwecke wie den Bau von Stollen in Bergwerken und sowas benutzt war und auch fürs Brennen von Ziegeln. Und dann hat man sich auf preiswertere Materialien wie zum Beispiel Lehm bezogen. Dort ist ein Putz draußen angebracht, der den Regen ablaufen lässt und das funktioniert also bis heute. Es ist ein fünfgeschossiges Haus, was mitten in Deutschland in einem regenreichen Klima steht und 180 Jahre fast alt ist. Weiter bitte. Das Ganze entwickelt sich auch nach und nach zur Marktreife. Sie finden also heute Lehmbaustoffe und Platten aus Strohlehm und sowas schon als Alternativen zu den gängigen Baustoffen, die mit höherem Energieaufwand hergestellt werden. Das ist noch bisher eine kleine Marktnische, aber es gibt also gerade im Wohnungsbau da die Hoffnung, dass sich die etwas ausweitet. Ich will nicht dafür plädieren, dass man alles, was man heute aus Beton oder Ziegelstein macht, aus Lehm machen soll, sondern nur, dass man diese ganze Diversität nutzen soll und damit überall kleine Beiträge auch zum Energie- und Materialeinsparen liefert. Weiter bitte. Und ganz als letzte Bemerkung noch, ein bisschen zum Recycling von ganzen Bauteilen und ganzen Gebäuden. Es gibt inzwischen Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Gebäude nicht abzureißen, sondern sehr behutsam zurückzubauen, wie die sagen, oder zu demontieren, die Bauteile dann alle wieder benutzen zu können. Also sogenannte Recycling-Unternehmer. Sie sehen da oben auch den Spruch, wir sind da, bevor wertvolles Material zerstört wird. Früher hat man daraus Abfall gemacht und das dann auch noch auf eine Deponie bringen müssen. Die quoll langsam über, das wird inzwischen auch viel zu teuer. Also Recycling von ganzen Bauteilen, von tragenden Balken in diesem Falle zum Beispiel. Weiter bitte. Daraus entstehen also wieder neue Häuser, wie zum Beispiel also diese hier, die aus alten Bauteilen gebaut wurden. Sogenannte Recyclinghäuser, komplette. Weiter bitte. Aber auch das Umnutzen vorhandener Bauwerke, die nicht mehr für industrielle Zwecke genutzt werden, für neue Zwecke, ist ein Weg, Energie zu sparen, also nicht mit viel Energie abzureißen und dann energiereich hergestellte neue Baustoffe an diese Stelle zu transportieren und dort wieder neu zu bauen, sondern den Bau stehen zu lassen und mit Intelligenz umzunutzen. Das hier ist ein Wohnungsbau, der in einen alten Industriebau hineingekommen ist, in Paris in diesem Falle. Auch da sehen Sie als zusätzliche Maßnahme oben auf den Dächern, wenn Sie genau hinschauen, eine Kollektoranlage für die Produktion von warmem Wasser mit Hilfe der Sonne. Weiter bitte. So sieht das im Inneren aus. Da wurden also in diese großen industriellen Hallen, die gut belichtet sind, von oben Wohnungen hineingebaut. Weiter bitte. Das ist eine Kaserne in Bremen, die sieht heute so aus und ist auch zu sehr schönen Wohnungen umgenutzt worden, weil, danke, nee, ruhig weiter vorwärts, jetzt sind wir auf dem Rückwärtstrip gerade, ja, noch ruhig einen weiter vorwärts. Ja, danke schön. Weil die Architekten damals, die Planer dieser Kaserne schon daran gedacht haben, wenn die mal nicht mehr als Kaserne benutzt wird, kann die als Wohnungsbau benutzt werden. Und da sehen Sie also eine Planungsmaßnahme hier zum Beispiel. Dort gab es einen Bereich, in dem die Gewehrschränke untergebracht waren. Und der war gleich genauso breit gemacht worden, dass man da prima ein zusätzliches Treppenhaus reinmachen konnte. Und so konnte man also die Anzahl der Treppenhäuser verdoppeln. Und das war die Möglichkeit, um dort Wohnungen reinzubringen. Also das ist eine vorgeplante Umnutzung für einen Zeitraum in 50, 60, 70 Jahren. Und wir hoffen ja nun alle intensiv, dass wir immer weniger Kasernen und immer mehr gute Wohnungen brauchen. Und das ist natürlich ein sehr guter Ansatz in der Richtung. Weiter bitte. So, und als letztes Bild zurück nach Hamburg. In Hamburg entstehen auch aus alter Bausubstanz neue Funktionen. Sie kennen das zum Teil oder wahrscheinlich alle, nehme ich an. Das ist halt Stilwerk, da sind so Nobel-Möbelläden und sowas drin, das war vorher eine Fabrik. Da hier sind Büros und unten der Speicher, also auch so eine Art Warenhaus drin und oben die Büros von Greenpeace und anderen Organisationen. Sie sehen auch da oben eine Solaranlage, in diesem Falle wieder Photovoltaik zur Stromproduktion, Solarzellen. Und dieser Speicher, der auch nicht mehr industriell benutzt wird, der wird im Moment gerade umgebaut. So, damit möchte ich einfach abschließen und hoffe, Ihnen klargemacht zu haben, dass wir mit Hilfe von guter Bauplanung, von guter Architektur eine Menge Möglichkeiten haben, Energie zu sparen, Rohstoffe zu sparen und die Sonne auszunutzen und damit einfach ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, unsinnige Dinge und gefahrvolle Dinge zu vermeiden. Vielen Dank. Applaus